Ich war ja jetzt die längste Zeit meines Praktikums hier und ich denke, inzwischen kennt ihr meine Predigten einigermaßen. Am Anfang meist eine kurze Einleitung, eigentlich immer eine kurze Einleitung, meist mit einem Witz, der irgendwie das Thema aufgreift und dazu hinführt. Danach der Predigttext und dann drei Punkte dazu. Und je länger ich hier bin, desto mehr bemühe ich mich, zu jedem der drei Punkte mindestens eine Beispielgeschichte zu erzählen, damit man sich das eben besser merken kann. Bei der Vorbereitung auf die heutige Predigt wurde ich stutzig. Drei Punkte kann man sich ja normalerweise auch gut merken, aber zu diesem Predigttext drei Punkte ganz schwierig, das werden mehr. Und ein Witz dazu, fast unmöglich, die meisten Witze, die sich um dieses Thema drehen, sind Witze über die katholische Kirche und führen nicht zum Thema hin. Es geht heute um das sogenannte Vaterunser. Im Rahmen der Bergpredigt steht das ziemlich genau in der Mitte. Oft sind biblische Texte so aufgebaut, dass tatsächlich das Wichtigste in der Mitte steht. Falls Julius Steinberg mal wieder zum Predigen kommt, sprecht ihn drauf an unter dem Stichwort Konzentrik. Der wird euch da ganz, ganz viel zu erzählen können. Außerdem hat dieses Gebet eine lange Tradition. Seit über 2000 Jahren beten das Christen in aller Welt im Gottesdienst. So ganz unwichtig kann es also nicht sein. Und dennoch nennen es viele den Märtyrer der Christenheit, weil es so oft kopf- und herzlos gebetet wird. Und ohne Kopf und Herz, da lässt es sich schlecht leben. Da ist das Gebet sozusagen umgebracht worden wie ein Märtyrer. Genügend Anlass also, sich erstmal voll in den Bibeltext zu werfen. Ich lese aus Matthäus 6, die Verse 5 bis 15. Wenn ihr betet, dann tut es nicht wie die Scheinheiligen. Sie beten gern öffentlich, in den Synagogen und an den Straßenecken, damit sie von allen gesehen werden. Ich versichere euch, sie haben ihren Lohn schon kassiert. Wenn du beten willst, dann geh in dein Zimmer, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Wenn ihr betet, dann leiert nicht Gebetsworte herunter wie die Heiden. Sie meinen, sie können bei Gott etwas erreichen, wenn sie viele Worte machen. Ihr sollt es anders halten. Euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet. So sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben haben jenen, die an uns schuldig geworden sind. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wenn ihr den anderen vergebt, was sie euch angetan haben, dann wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den anderen nicht vergebt, dann wird euer Vater euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Wenn wir das so hören, dann wird schnell klar, dieser Text ist sehr dicht, da kann man eine Predigtreihe zu machen. Heute Morgen kann es also nur darum gehen, ein paar Schneisen zu schlagen. Schneisen schlägt man meistens in den Wald und solange man kein Sturm ist, ist das schwierig und dauert lange. Ich fange an, ich hoffe, es dauert nicht ganz so lange, mit Punkt 1. Wie wir nicht beten sollen. Überschrieben ist dieser Abschnitt in der Bibel oft mit vom Beten. Das liegt daran, dass Jesus uns hier nicht nur ein Gebet zum Auswendiglernen und Aufsagen gibt, sondern weil er uns damit etwas über Gott und wie wir mit Gott reden können, wie wir mit ihm sprechen können, sagen will. Aber bevor er uns sagt, wie wir beten sollen, sagt er uns erstmal, wie wir das nicht tun sollen. Das ist eigentlich schön blöd. Man soll ja eigentlich doch positiv formulieren, motivieren, nicht mit Verboten kommen. Aber Jesus prescht gleich vor, weil es ihn so aufregt, wie die anderen das teilweise machen. Und er sagt, betet nicht wie die Scheinheiligen. Betet nicht so öffentlich und leiert nicht viele Worte herunter. Das war's, wie man es damals kannte. das gebetet wird. Das gehörte zum Stadtbild. Es gab wohl Gebetszeiten, die durch ein Horn angekündigt wurden. Und man ließ sich gerne dadurch überraschen, dass nun gerade Gebetszeit war. Und dann betete man dort, wo man gerade war. So, dass es eben jeder sehen konnte. Und Jesus sagt, wenn dir das Gebet wirklich so wichtig ist, dass du dafür mit dem, was du jetzt gerade tust, aufhörst, dann kannst du es doch auch gleich einplanen. Dann musst du auf der Straße nicht so tun, als würde dich gerade diese Gebetszeit, die doch jeden Tag zur selben Stunde ist, völlig überraschen. Sondern dann plane es lieber so ein, dass du daheim beten kannst. Alleine. Für dich. Denn im Gebet geht es um dich und Gott. Das ist eine persönliche Sache. Darum musst du auch nicht viele Worte machen oder möglichst salbungsvoll klingen. Du brauchst nicht besonders ehrfürchtige Anreden verwenden. Sprich einfach ganz normal mit Gott. Gebet ist nichts, wofür man besonders fromm sein muss oder besonders fromm klingen muss. Jeder darf zu Gott kommen, aber er sollte es eben aus eigenem Antrieb heraus tun, mit den eigenen Worten. Und nicht, damit die anderen denken, man sei eben besonders fromm. Oder mit Floskeln, die richtig klingen, die gut klingen, aber die man vielleicht gar nicht versteht. Das ist nicht nötig. Rede ganz normal mit mir, sagt Gott. Damals war eben eine Sache, die Jesus störte, dass man viele, viele Floskeln benutzte und dass man möglichst viele unterschiedliche Gottesnamen ehrfürchtig hintereinander aufsagte. Man hoffte, dass man dann eher erhört wird. Je mehr tolle Namen für Gott ich kenne, desto eher ist er bereit, mich zu hören. Heute denken wir vielleicht, wenn ich im Gebet für möglichst viele Aspekte der Heilsgeschichte danke und danach im Namen Jesu bete, dann hört mich Gott vielleicht eher. Aber Jesus sagt, das ist alles nicht nötig. Es gibt allein von der Form nichts, was man beim Gebet groß richtig oder falsch machen kann. Es gibt aber manches, was vielleicht unnötig ist. Ich habe in manchen Gemeinden erlebt, dass einige der älteren Geschwister die gesamte Heilsgeschichte rauf und runter gebetet haben, bevor sie zu ihrem Anliegen kamen. Wenn das von Herzen kommt, dann ist das sicher ein Gebet, was Gott richtig doll freut. Ich habe allerdings auch erlebt, dass die jüngeren Leute im Raum damit nichts anfangen konnten. So reden sie nicht. Weder mit ihrem Chef, noch mit ihren Eltern, Freunden, dem Bundespräsidenten und erst recht nicht mit ihrem Gott. Und es ist schade, wenn dann trotzdem die gesamte Gemeinde so betet. Denn es ist wichtig, dass es keine Regeln, auch keine ungeschriebenen Regeln gibt, wie in einer Gemeinde gebetet wird und wie nicht. Das gilt auch teilweise für Hauskreise. Da habe ich das erlebt. Einige Freunde von mir waren im selben Hauskreis und die beteten alle gleich. Alle sagten nach jedem Halbsatz ganz hingebungsvoll, Jesus. Und dann kam so ein kleiner Zungenschnalzer. Jesus. Und das wirkte für Außenstehende natürlich total komisch, weil keiner sonst so gebetet hat, aber die alle. Es ist natürlich überhaupt nicht schlimm, so zu beten. Wir dürfen Gott so begegnen, auch in unseren eigenen Worten, wie wir denken, dass es angemessen ist. Aber ich denke, wir haben, wenn wir in Gruppen beten, auch die Verantwortung, darauf zu achten, dass eben nicht alle gleich beten müssen, sondern jeder vor seinen Herrn kommen kann, wie es ihm entspricht. Der eine betet vielleicht kurz und der andere lang. Vielleicht stöhnt die Hausfrau auf, wenn in der Gebetsgemeinschaft im Gottesdienst ein Gebet beginnt mit »Lieber Herr Jesus als Adam«. In Gedanken sieht sie dann schon ihren Braten im Ofen verbrennen. Und ein anderer bekommt vielleicht einen hochroten Kopf, wenn jemand sein Gebet mit Papa beginnt. Aber das Gebet ist zuallererst eine Sache zwischen mir und Gott. Es kommt auf die Einstellung an, nicht auf die Form. Darum kommen wir jetzt zum eigentlichen Gebet, das Gott oder das Jesus uns hier lehrt. Zweitens, Gott, unser Vater. Unser Vater, so fängt das an, unser Vater. Das ist die Adresse, klatsch raufgeklebt, abgeschickt, an den Vater. An den richtet sich unser Gebet. Das bedeutet auch, Gebet ist kein zu sich selbst kommen, kein sich selbst finden, zur Ruhe kommen und auch kein Selbstgespräch, in dem man sich über die eigenen Wünsche, Ziele und Gedanken klar wird. Das alles ist Gebet nicht. Das ist vielleicht ein Nebeneffekt des Gebetes, ansonsten hat das seinen Platz in der Meditation oder so. Und ich will gar nicht ausschließen, dass Gott auch durch Meditation zu uns redet. Aber das eigentliche Gebet, das ist kein zur Ruhe kommen, kein zu sich selbst kommen. Das ist ein zu Gott kommen. Und wie gesagt, es ist gut möglich, dass Gott dann Ruhe schenkt und dass er uns schenkt, dass wir uns selbst auch finden. Aber im Gebet geht es darum, zu Gott zu kommen. Gott ist unser Gegenüber und nicht wir selber. Und Gott müssen wir auch nicht zum Glauben führen. Gott müssen wir nicht von unseren eigenen Meinungen überzeugen. Gott müssen wir nicht anpredigen. Gebet ist keine Predigt, keine Ermahnung und keine Korrektur. Gebet ist nicht dazu da, die falsche Meinung des Predigers oder des vorherigen Beters richtig zu stellen. Gebet richtet sich auch in der Gemeinde, nicht an die Zuhörer, sondern an Gott. Aber es ist natürlich schwierig. Ich muss gestehen, ich habe gesagt eben, mir hat alles Spaß gemacht, was ich hier gemacht habe, ja. Aber es gibt so ein paar Sachen, mit denen habe ich ein Problem. Und eins ist, öffentlich zu beten. Ansonsten bete ich schon öfter mal, ja. So ist das nicht, da braucht ihr keine Angst haben. Ich bete im Auto, nach dem Hauskreis, für die einzelnen Teilnehmer. Was mir so am Herzen liegt, am Morgen, vorm Aufstehen, am Abend, vorm ins Bett gehen. Immer eigentlich, wenn ich eine Situation erlebe, wo ich denke, das will ich Gott hingeben, dann bete ich. Aber da habe ich auch kein Problem damit, das mache ich ganz formlos. Und ich habe kein Problem damit zu sagen, was ich denke, fühle, was mich bewegt. Aber im Gottesdienst und in der Gebetsstunde, da merke ich, da kommt das in mir hoch, dass ich denke, wie hören die anderen das jetzt wohl, was ich gerade bete? Ist das alles korrekt, was ich sage? Nicht, dass ich versehentlich was bete, was eine falsche Meinung widerspiegelt. Und bloß nicht jemanden im Gebet vergessen, für den gebetet werden sollte. Da wird das Gebet manchmal zum Stress. Und wir merken, wir gucken doch danach. Und ich gucke doch danach, wer ist da eigentlich um mich rum und nicht, was ist zwischen mir und Gott. Aber das ist falsch, denn wie gesagt, ich bete ja zu Gott und nicht zu den anderen, die mit mir im Raum sitzen. Wenn die anderen meine Gebete teilen, dann dürfen sie gerne mit mir laut ins Amen einstimmen. Wenn sie finden, das war falsch, dann können sie auch still bleiben. Man muss mein Gebet nicht unterstützen. Aber mein Gebet findet zwischen mir und Gott statt und Gott versteht mich. Denn Gott ist ja mein Vater, so darf ich ihn ansprechen. Hinter diesem Wort Vater steht mal wieder das aramäische Wort Abba, Papa, so wie ein kleines Kind seinen Vater eben nennt. Wie man auch den Vater über den Esstisch hinweg anspricht, Papa, gib mir doch mal die Kartoffeln. Der ganz natürliche Umgang mit dem Vater. Aber, und das habe ich jetzt in der letzten Woche neu gelernt, im Wort Abba steckt auch drin, dass der Sohn, der erwachsene Sohn, seinen Vater respektvoll aber nennt. Wenn er zum Beispiel darüber redet, was sein Vater Gutes an ihm getan hat, was er von ihm gelernt hat, oder wenn er seinem Vater, seinem Aber, dafür dankt. Beides vereint dieses Wort. Und diese beiden Aspekte haben gemeinsam, dass sie davon ausgehen, dass die Beziehung zum Vater positiv ist. Viele haben ja ein Problem mit Gott als Vater, weil Väter nun mal oft schwierige Menschen sind. Jesus hatte wahrscheinlich ein Problem mit dem Gedanken, Gott als Mutter zu bezeichnen, weil damals alle weiblichen Götter Fruchtbarkeitsgötter der Heiden waren. Da wollte Gott lieber nicht Mutter nennen. Und auch mit den irdischen Müttern haben viele Menschen, wahrscheinlich vor allen Dingen Männer, auch ihre Probleme. Aber es geht ja im Gebet nicht darum, wie Gott nicht sein soll, sondern es geht darum, wie er ist. Man könnte vielleicht übertragen, Gott, du bist für mich wie der beste Vater und die beste Mutter zusammen. Dir vertraue ich, vorbehaltlos, obwohl ich dich nicht sehe, denn ich bete ja unser Vater im Himmel. Also obwohl du im Himmel bist, an einem heiligen Ort, obwohl du heilig bist und ganz anders als ich, dennoch komme ich zu dir. Drittens, es geht zuerst um Gott. Manche Menschen neigen ja dazu, sich sehr um sich selbst zu drehen. Eigentlich alle. Es geht in unseren Gesprächen ja auch oft dann doch um uns selbst, nicht um den anderen. Mir persönlich geht es auch oft so, dass ich mich hinterher total ärgere, wenn ich feststelle, ach, da habe ich schon wieder so viel über mich geredet. Denn mein Gesprächspartner, der hätte mich ja auch interessiert. Ich will doch wissen, wer er ist, wie er tickt, wie er sich fühlt. Ich will ihn kennenlernen. Auch im Gebet geht es oft um uns. Und das ist auch nicht schlimm. Es ist eigentlich nichts, was zu banal ist, um nicht dafür beten zu können. Trotzdem haben wir manchmal eine falsche Vorstellung vom Gebet. Ein Mädchen erzählt, als mein Großvater krank war, ich war im Konfirmandenalter, da fürchtete ich, er werde sterben. Da ging ich sonntags zum Gottesdienst und betete viel. Aber er ist gestorben. Und so dachte ich, dass das nicht nützt. Ich habe gedacht, das ist unmöglich, dass es einen Gott gibt. Manche Sachen auf der Welt passieren. Und Gott lässt auch zu, dass Dinge passieren, die wir nicht wollen. Aber das heißt nicht, dass wir nicht trotzdem in allen Situationen zu ihm beten können. Die Bibel lehrt uns sogar, dass wir das sollen. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du wirst mich preisen, lesen wir im 50. Psalm. Aber bei diesem Anrufen, da geht es ja auch darum, dass wir eine Beziehung zu Gott haben und nicht, dass er ein Wunschautomat ist. Wir sollen und wir dürfen alle unsere Anliegen und Wünsche und auch die unserer Mitmenschen vor Gott bringen. Aber das Erste, was Jesus uns lehrt zu beten, ist, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Gott soll sich einen Namen machen, nicht wir. Damit geht dann einher, dass sein Wille geschehen soll und sein Reich kommt. Gottes Reich, das ist das, was Jesus immer wieder predigte. Im Reich Gottes, da herrschen Liebe und Vergebung. Da hat jeder einen Platz im Leben. Da hat jeder Raum, um sich zu entfalten. Gott möchte sich um jeden kümmern. Es geschieht Heilung im Reich Gottes. Da, wo das Reich Gottes kommt, da werden Menschen heil. Und Gottes Reich, das kommt ganz sicher. Jesus sagt, dass es ganz nahe herbeigekommen ist, dass es angebrochen ist. Wenn wir beten, dein Reich komme, dann beten wir darum, dass Gottes Reich auch zu uns kommt, in unsere Herzen und in unsere Umwelt, in unsere Familie. Dass auch wir davon ergriffen werden, dass Gott uns verändert, dass sich Jesu Liebe in unserem Leben breit macht. Und wenn wir das so beten, dann konkretisieren wir damit die Anrede, unser Vater. Denn damit drücken wir aus, wir vertrauen dir. Vater, ich weiß, dass es am besten ist, wenn die Dinge so geschehen, wie du sie dir vorstellst. Wenn du regierst, wenn dein Reich kommt, dann ist für mich und für alle anderen gesorgt. Dann geht's mir gut. Und auch, ich stehe mit leeren Händen da. Ich sehe, ich bin auch nicht selbst verantwortlich dafür, dass alles besser wird. Nicht mein Reich soll kommen, dein Reich. Und ich muss auch nicht die Welt um mich herum besser beten. Ich kann für alles beten, ja, aber machen tut das Gott. Gott macht. Gott ist in der Verantwortung, nicht ich. Und ich lege meinen Willen in seine Hände. Sein Wille soll geschehen. Aber das ist nicht die zwangsweise Unterordnung meines Willens. Ich bin nicht willenlos. Ich gebe meinen Willen auch nicht auf. Ich gebe meinen Willen hin an Gott. Und damit ist auch klar, Gebet ist kein Durchboxen von eigenen Ideen bei Gott. Und Gebet ist auch nicht zuallererst Kampf. Ich muss nicht ringen oder besonders intensiv glauben, um dann im Namen Christi meinen Problemen zu gebieten oder Heilung zu proklamieren oder so. Ich muss das nicht. Ich muss nicht im Glauben stark sein, damit mein Gebet gehört wird. Sondern ich kann ganz vertrauensvoll und auch schwach zu Gott kommen und sagen, Vater, dein Wille geschehe. Mach du. Dein Reich komme. Im Gebet brauche ich nicht stark sein. Ich erlebe das so, dass das Ringen viel mehr da ist, wo mich andere Dinge vom Gebet abhalten wollen. Und da hilft mir vielleicht der Rat von Jesu, das stille Kämmerlein aufzusuchen. Und ich erlebe das Ringen da, wo ich bete, dein Wille geschehe. Und ich dann im eigenen Leben merke, ui, ich kenne vielleicht Gottes Willen, ich weiß vielleicht, was gut ist, was richtig und falsch ist. Aber das umzusetzen, das ist schwierig. Das will ich vielleicht auch nicht. Der Kampf des Gebetes liegt meiner Erfahrung nach oft viel mehr im Alltag, in der Praxis, als im Gebet selbst. Aber auch darum bitten wir, wenn wir sagen, dein Wille geschehe, im Himmel und auf der Erde. Im Himmel, Gott, da bist du verantwortlich. Ich bin auf der Erde. Und hier auf der Erde geschehe dein Wille. Darum gebrauch mich und hilf mir. Hilf mir da, wo ich deinen Willen nicht umsetzen mag, wo es mir schwerfällt. Dieses Vertrauen, dass Gott es gut mit mir meint und dass ich ihm mein Leben hingeben kann, damit er groß wird und damit es mit mir und auch mit der Welt besser wird, das kennzeichnet den ersten Teil des Unser-Vater-Gebets. Viertens, die Dinge des Alltags. Einige Freunde von mir behaupten, von einer gemeinsamen Bekannten, dass ihr liebstes Gebet sei, ich meiner mich mir, der Herr segne uns vier. Sie meinten damit, dieser Person geht es sehr stark um sich selbst. Sie will schön, reich und beliebt sein. Und auch in ihrem Glauben dreht sich alles um die persönliche Erfüllung. Nun, diese Freunde sind zum Glück nicht Gott und ich denke, dass Gott diese Frau ganz anders sieht, deutlich freundlicher. Aber einen Punkt haben meine Freunde damals, als sie das gesagt haben, erkannt. Und das klang eben auch schon an. Es geht nicht nur um uns. Klar, es geht auch um uns, das ist gar keine Frage. Jesus wünscht uns das Beste. Er wünscht uns, dass wir haben, was wir zum Leben brauchen. Aber er lehrt uns eben nicht, für Reichtümer zu beten, sondern für ein möglichst sorgenfreies Überleben. Man kann den Vers »Unser tägliches Brot gib uns heute« auch übersetzen mit »Unser Brot für morgen gib uns heute«. Immer so viel zu haben, dass man sich keine Sorgen um morgen machen muss. Darum beten wir. Und das war damals nicht selbstverständlich. Viele Tagelöhner wussten nicht, ob sie und ihre Familie am nächsten Tag was zu essen hatten. Und wenn solche Sorgen Überhand nehmen, dann gewinnen sie viel Gewicht im Leben. Und das ist natürlich nicht schön, das ist nicht gut. Heute haben wir oft eher umgekehrte Probleme. Wir haben teilweise so viel, dass uns die Masse des Besitzes Sorgen macht, dass das uns gefangen nimmt. Wird das Ersparte die Wirtschaftskrise überstehen? Wird der Hausbau klappen? Aber auch, wo kann ich vielleicht noch mehr Gewinn rausholen? Wie kann ich optimieren? Und auch bei uns gibt es die Fragen, wann werde ich wieder einen Arbeitsplatz haben? Und all die Fragen sind nicht falsch. Aber es wäre schade, wenn diese Fragestellungen uns gefangen nehmen. Gott wünscht sich, dass wir uns nicht sorgen müssen. Darum geben wir unsere Sorgen an Gott ab und wir wünschen uns, dass er sich darum kümmert. Unser täglich Brot gib uns heute. Wir beten auch unser Brot. Wir beten nicht, mein Brot gib mir. Wir schließen damit auch andere ein, also mindestens alle anderen, die weltweit dieses Gebet beten. Auch für sie bitten wir Gott. Und ich denke, auch für sie haben wir Verantwortung. Das soll hier jetzt keine üppige Sozialkritik werden. Da haben wir den Raum auch nicht für. Aber nur mal als Anregung, lest mal im Alten Testament die Bücher Amos oder Micha. Schon da macht Gott deutlich, dass ihm die Armut der Menschen nicht egal ist, sondern dass er will, dass wir einander helfen und dass wir verantwortlich und fair leben. Und das gilt bis heute. Die Überschrift dieses vierten Punktes hieß ja die Dinge des Alltags. Da waren jetzt zum einen die Lebensmittel. Ja, aber die nächsten Bitten sind dann ja um Vergebung und darum, nicht in Versuchung geführt zu werden. Wie ist das gemeint? Wie kann man das als die Dinge des Alltags bezeichnen? Martin Luther hat dazu mal gesagt, mit der Bitte, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, lege ich mich schlafen. Und mit der Bitte, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, stehe ich morgens auf. Luther verdeutlicht mit diesen Worten, wie wir die Vergebung zur Bewältigung der Vergangenheit brauchen, so sind wir für die Zukunft auf Gottes Bewahrung angewiesen. Auch die Vergebung gehört zu den Lebensmitteln. Wir alle leben in Beziehungen. Das gibt uns Halt. Das macht uns zu dem, was wir sind. Eltern, Freunde und Geschwister, Partner, Kinder und Nachbarn. Und alle Beziehungen gehen nicht ohne Schuld ab. Wir verletzen und wir werden verletzt. Manches Mal versehentlich, viel zu oft aber auch gewollt. Wir versagen, wir lassen Gras über die Sache wachsen und dennoch merken wir sind belastet. Da schlummert was, unerledigt. Und wir bleiben einander die Liebe schuld. Und Gott ist die Liebe. Er wünscht sich, dass seine Liebe zwischen uns zum Tragen kommt. Und da merken wir kommen ohne Vergebung, aneinander und durch Gott nicht aus. Ohne Vergebung verhungern wir und unsere Beziehungen. Vergebung ist auch unser täglich Brot. Es befreit, wenn uns vergeben wird. Aber es befreit auch uns und andere, wenn wir vergeben. Und diese Bitte, das ist das Einzige, was Jesus hinterher nochmal aufgreift. Wer selbst nicht vergibt, dem wird nicht vergeben, sagt er. Das klingt hart. Aber diese sich ausbreitende Bitterkeit, wenn man einem anderen nicht vergeben will, die Rachsucht, der schleichende Hass, dem wir keinen Einhalt gebieten wollen. Das ist Jesus zuwider. Wir sollen vergeben, wir sollen uns lieber von seiner Liebe erfüllen lassen, als von Hass und Rachsucht. Wenn wir vergeben wollen, aber nicht können, dann hilft Gott uns sicher dabei. Wenn wir aber nicht vergeben wollen, dann hat Jesus wirklich Angst, dass wir damit unsere eigene Seele vergiften. Die letzte Bitte im Text handelt von der Versuchung. Gott soll uns nicht in Versuchung führen. Nein, er soll uns davor bewahren und uns vom Bösen erlösen. Das Böse ist uns natürlich eigentlich zuwider, das wissen wir. Wir sehen uns nach einem guten Leben, nicht nach einem Bösen. Wir sehen uns danach, dass unser Leben voll und erfüllt ist. Aber eine Eigenschaft des Bösen ist, dass es verdreht. Das Böse redet uns ein, dass alles viel besser, ja, dass es gut wäre, wenn wir nur dieser einen Versuchung nachgeben würden. Das Böse verdreht. Manchmal redet es uns sogar ein, dass wir doch ohne Gott wahrscheinlich besser dran wären. Und dass das doch auch oder vielleicht noch besser zum erfüllten und guten Leben führt. Und es wäre überheblich, jetzt zu behaupten, ja Gott, lass mich das ruhig erleben. Ich bin stark genug. Ich widerstehe allem. Versuchung, kein Problem. Nein, das wäre dumm. Vielmehr bitten wir darum, Herr, bewahr uns davor. Führe uns deine richtigen Wege und lass uns sehen und auch verstehen, was wirklich für unser Leben gut ist und auch was uns nicht gut tut. Die gute Nachricht übersetzt hier ganz sinnvoll, lass uns nicht in Gefahr kommen, dir untreu zu werden. Und da ist es wieder, diese Nähe zum Vater, das Vertrauen zum Vater, das auch den zweiten Teil dieses Gebets durchzieht. Unserem Vater trauen wir zu, dass er unsere Vergangenheit bereinigt, dass er unser Leben heute und morgen ernährt und dass er uns, unser Leben und unser Glauben auch in Zukunft beschützt. Unser ganzes Leben können wir voll Vertrauen in Gottes Hände legen. Fünftens, und der Rest? Da fehlt doch noch was. Ja, das stimmt. Wir beten im Anschluss an die Verse aus Matthäus immer noch, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und dann sagen wir Amen. Das steht so nicht im Bibeltext. Aber es trifft den Inhalt ziemlich gut. Und es unterstreicht, was das Gebet aussagen will. Vater, du bist alles. Du bist mein Papa, aber auch der Vater, vor dem ich Respekt habe. Dir soll alle Ehre gehören. Dir gebe ich mein ganzes Leben hin. Weil du gut bist, weil du dafür sorgst, dass es mir gut geht. Ich weiß und ich vertraue darauf. Dein ist das Reich. In deinem Reich wird alles gut für mich und für die anderen. Dein ist die Kraft. Du hast die Kraft, dieses Gute auch durchzusetzen, es zu verwirklichen. Und dein ist die Herrlichkeit in Ewigkeit. Je mehr dieses Gute kommt, je mehr dein Reich kommt. Und wenn es dann irgendwann mal da ist, das wird herrlich, dein ist die Herrlichkeit. Amen. Ich möchte euch einladen, aufzustehen und wenn ihr dieses Gebet, das unser Vater, so auch für euer Leben beten wollt, mit mir zu beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.